Machen wir mal einen etwas anderen Talk. Ich mache jetzt mal was ohne Technik. Also das ist jetzt, ich bin so im Herzen, im tiefsten meines Herzens Systemadministrator, arbeite beim Immobilien-Scout. Wir haben eine relativ große Serverfarm da. Ich interessiere mich aber in letzter Zeit eigentlich mehr für das, wie kann man mit Leuten zusammenarbeiten, wie kann man mit Leuten an großen Projekten zusammenarbeiten und wie kriegt man es hin, dass die Leute da auch möglichst viel rausziehen. Und wir haben im letzten Jahr aus diversen Gründen, da werde ich drauf eingehen, unsere komplette Serverinfrastruktur von einer Virtualisierungslösung auf die andere migriert. Das waren so insgesamt 1500 Server. Wir haben aber innerhalb dieser Migration ein Projekt durchgeführt, nämlich das hier, wie wir einmal 500 Server mit 150 Leuten in 3 Tagen migriert haben. Warum wir das gemacht haben, wie wir das gemacht haben und was man daraus lernen kann, darum geht es jetzt. Zur Klarstellung, also wir haben nur den einen Esel, wir haben keine 500 Server in Hardware migriert. Das ist also nicht so, dass wir von einem Rechenzentrum ins andere gezogen wären, sondern wir haben 500 Server von einer Virtualisierungslösung auf die andere Virtualisierungslösung gezogen. Wir haben noch ein paar andere Sachen nebenbei gemacht, weswegen dieser Umzug relativ wichtig war. Die Hardware steht aber immer noch da, wo sie vorher auch war. 150 Leute heißt, es waren nicht nur die Leute dabei, die für den Betrieb wichtig sind, also jetzt nicht nur Ops oder Application Management oder die System Engineers, sondern wir haben auch versucht, alle Entwickler, die wir haben, das sind so die 150 Leute ungefähr, mitzuziehen. Wir haben sie aus ihrer Arbeit rausgerissen. Und warum wir das gemacht haben, kommt auch noch ein bisschen dazu gleich. Nicht alle Entwicklerteams haben mitgemacht. Wir mussten, dachten wir zumindest, auf SEPA umstellen. Das hätte sich jetzt auch noch ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Okay, aber wir waren im Februar fertig. Das heißt, wir konnten seit Februar SEPA machen. Die Teams, die daran gearbeitet haben, waren nicht mit dabei zum Beispiel. Und so alles in allem haben wir halt knapp 1.500 Server migriert im letzten Jahr. Ein paar davor und ein paar nach dieser Aktion. Beweggründe dafür waren, naja, wir liefen letztes Jahr mal auf Xen. Wir hatten noch Red Hat 5 darunter. Red Hat 5 wird jetzt zwar noch bis 2017 unterstützt. Das wäre also erstmal für die nächsten Jahre kein wirkliches Problem gewesen. Man möchte natürlich auch nicht irgendwie im letzten möglichen Moment von der Plattform wegspringen. Für uns war das normale Upgrade, wir gehen dann auf RHEL 6 und wir haben kein Xen mehr. Das heißt, wir mussten also definitiv die Virtualisierungslösung ändern. Mittlerweile gibt es für CentOS zumindest ein Xen als DOM 0, aber das gab es damals auch noch nicht wirklich, zumindest noch nicht so, dass man es produktiv richtig einsetzen konnte. Wir haben relativ viel VMware-Know-how im Hause und wir haben bei Tests festgestellt, dass so für das, was wir machen, VMware tatsächlich der schnellste Virtualisierer ist. Das heißt, wir sind dann von KVM auf VMware gezogen und haben nebenbei halt noch das Update auf Red Hat 6 gemacht. Hätte Red Hat 6 Xen gehabt, hätten wir wahrscheinlich die ganze Aktion nicht gemacht. Das wissen wir aber auch nicht genau. Das hat sich für uns ja nicht so ergeben. Unser altes Rechenzentrum ist durch einen Dienstleister betreut worden. Das heißt, also das war mit ein Grund, warum wir es gemacht haben. Wir wollten unsere Infrastruktur komplett selber betreuen, unsere Hardware, aber vor allem auch die virtuellen Maschinen da drauf. Das heißt, es sah früher so aus, dass ich als Entwickler gesagt habe, so, ich habe was total Tolles, ganz neu und ich würde das gerne irgendwie mal testen. Dazu bräuchte ich so 5 Rechner. Das heißt, der Entwickler ist zu irgendjemandem aus dem Betrieb gekommen, entweder Ops oder zum Application Management und hat gesagt, so, ich will das und das machen, ich bräuchte mal 5 Rechner. Wir machen was komplett Neues und da muss der Rechner so und so aussehen. Ich bräuchte so viel Speicher, da muss so viel Platte dranhängen und so weiter und so fort. Das heißt, die haben bei uns ein Ticket gestellt oder sind vorbeigekommen. Was wir dann gemacht haben, ist ein Ticket an den Dienstleister gestellt. Schau, hier gibt es eine neue Funktion. Da gibt es jetzt eine Rechnergruppe für. Diese Rechnergruppe muss so und so aussehen, so und so viel Speicher haben, so und so viel Platte haben, damit wir es halt wiederholbar haben. Das heißt, also, wenn noch eine Maschine dazukommt, hätte ich es nur bestellen müssen. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich 5 Maschinen in dieser neuen Rechnergruppe. Und das dauert halt so, naja, neue Rechnergruppe erstellen, 2 Tage. Neue Maschinen halt irgendwie 1 bis 2 Tage. Und dann bin ich als Entwickler natürlich schon ziemlich genervt. Weil ich als Entwickler möchte ja jetzt anfangen. Ich habe eine tolle Idee, ich brauche die Maschinen, ich will jetzt anfangen. Und wir wollten halt dahin kommen, dass das nicht mehr der Fall ist, dass ich mir als Entwickler halt zumindest bis zur Testumgebung hin, nicht nur in der Entwicklungsumgebung, dass ich mir halt meine Maschinen selber provisionieren kann. Für Storage haben wir das immer noch. Das heißt, wenn ich irgendwo ein bisschen mehr als das brauche, was mir VMware als Platte für meine Maschine gibt, wenn ich irgendwie Netzwerk-Storage brauche, Das dauert dann halt immer noch 2-3 Tage. Aber für Server sind wir dann mittlerweile weg davon. Wie gerade schon erwähnt, wir wollen, dass die Entwickler sich den meisten Kram tatsächlich und die meisten Sachen tatsächlich selber erstellen können, dass sie selber entscheiden können, wie groß müssen die Maschinen sein, dass sie selber sagen können, ich brauche 2 Maschinen, am nächsten Tag feststellen, so 4 Maschinen wäre doch besser, also stelle ich nochmal 2 dazu. Oder wenn sie feststellen, dass der Speicher nicht reicht, dass sie die Maschinen einreißen können, neu aufbauen können, mit mehr Speicher versorgen können, mehr Plattenplatz dran machen können. Hat für uns den Vorteil, so in der Produktion, wir können uns um die spannenden Fragen kümmern. So, die nächste spannende Frage wäre halt, was machen wir mit Storage? Machen wir es genauso. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, um diese ganzen kleinen Sachen, wie machen wir nochmal 2 Rechner fertig, machen wir nochmal einen dritten Rechner fertig, machen wir ein bisschen mehr Speicher rein. Als Entwickler habe ich auch den Vorteil, irgendwie, ich kann schneller gucken, skaliert denn das überhaupt? Also meine Applikation läuft wunderbar auf 2 Servern, läuft sie auch auf 8 Servern. Und wenn ich merke, okay, funktioniert nicht oder ich brauche nur 4 Server, reise ich halt 4 Server da ein und gebe die Ressourcen wieder frei. Und natürlich, man kann schnell einfach mal was ausprobieren. Das heißt, ich habe eine Idee, ich stelle mir 2 Rechner hin, versuche die Idee aus, stelle fest, funktioniert nicht, reiße die beiden Rechner wieder ab, fertig. Das ist halt das, wo wir tatsächlich hinwollen. Mittlerweile geht es auch fast bis in die Produktion rein. Es gibt Entwickler, die dürfen auch in der Produktion einfach neue Maschinen anlegen. Natürlich mit der entsprechenden Warnung, passt auf, wenn die wieder einreist, das darf keiner sehen draußen. Nächster Grund. Das hat wahrscheinlich jeder, der schon ein bisschen länger in irgendeiner Firma ist oder der in einer Firma ist, die schon ein bisschen länger arbeitet, da läuft im Hintergrund irgendwo ein Nagios und das ist unheimlich schwierig, in dieses Nagios Regeln reinzukriegen. Weil man muss diese ganzen Config-Files per Hand anpacken, man hat halt das Problem, keiner weiß, warum sind denn einige Konfigurationssachen so geschrieben, wie sie geschrieben sind. Das war alles total toll, als man noch 100 Rechner hatte, 200 Rechner hatte, so bei 1000, 1500 Rechnern funktioniert es nicht mehr. Wir sind gewechselt von Nagios auf Asynga. Wir haben die Art der Checks massiv zurückgeschraubt. Das heißt, es gehen nur noch Webchecks. Also ich kann nur HTTP-Anfragen an Rechner machen und muss von dem Rechner all das zurückkriegen, was ich brauche. Dafür kann ich es automatisiert machen. Ich kann es in der Konfiguration des Rechners einchecken und Asynga fragt den Rechner, hallo, ich sehe, du bist neu. Was hättest du denn gerne gemonitort? Und das wird automatisch eingebunden. Das heißt, also auch da hätten wir mussten wir definitiv umziehen mit. Sieht jetzt relativ schön aus, kann zwar weniger als die Lösung vorher konnte. Das heißt, die Entwickler sind gezwungen, sie müssen die 4 Statusseiten generieren, die wir auslesen können, aber funktioniert ganz gut. Und wir schreiben alles nach Graphite rein und versuchen Graphite halt zum Alarming zu nehmen. Ob das skaliert, schauen wir mal. Leute sagen, es geht, andere Leute sagen, es geht nicht. Hängt wohl ein bisschen von der Rechnerzahl ab. Neue Domain haben wir auch. Wir hatten vorher das, was wahrscheinlich jeder irgendwann mal hat, so irgendwas.log oder irgendwas.local oder meine Domain, also halt irgendeine Endung hinten, die kein anderer hat. Da aber mittlerweile die ICANN irgendwie schneller neue Domains raushaut, Top-Level-Domains raushaut, als man irgendwie nachgucken kann, ist das relativ gefährlich geworden. Plötzlich hat man eine gültige Domain. Deswegen haben wir uns eine kurze, prägnante Domain besorgt, rz.is. Nein, wir sitzen nicht in Island, aber das ist unser Rechenzentrum, wir sind IS24. Passt also ganz gut. Und wir haben tada, plötzlich gültige Zertifikate. Das heißt also, ich kann meinen Kunden innerhalb was hinstellen und sagen, wenn ihr dagegen geht, ihr kriegt keine Zertifikatswarnung mehr, ihr könnt sicher sein, das sind unsere Zertifikate, die können nur wir ausstellen. Ist eine Kleinigkeit, aber erleichtert sehr, sehr viel, wenn man halt vor allem Software hat, die sagt so, ich kann mit selbst signierten Zertifikaten nicht umgehen. Gibt es mehr, als man denkt. Und natürlich ein bisschen Geld sparen. Ich meine, wir sind eine Firma, wir müssen Geld verdienen und wenn man auch irgendwo Geld sparen kann, dann hat man es nicht direkt verdient, aber es ist ein bisschen mehr Geld hinterher übrig, das man vielleicht für andere Sachen ausgeben kann. Wir haben es mit einem Big Bang gemacht, also ne, diese Aktion, wir machen es mit 150 Leuten und wir machen direkt ganz viele Server. Und dann gab es ein paar Gründe für. Der erste Grund ist natürlich, was weg ist, ist weg. Also wenn ich es wirklich schaffe, in 3 Tagen 500 Server umzuziehen, dann habe ich 500 Server weniger, die ich umziehen muss. Und kann mich danach dann so ein bisschen auf das, was noch kommt, irgendwie konzentrieren. Das ist ein relativ simpler Grund, aber es finde ich relativ valide auch. Als Test, wir haben dafür neue Infrastruktur hingebaut. Wir haben zum Beispiel irgendwas, was uns automatisiert VMs hochziehen kann, wo ich auf Knopfdruck sagen kann, ich brauche mal einen Rechner, mach mir den mach mir neu oder bau den nochmal neu über eine schöne Web-Oberfläche. Das haben wir alles, das haben wir aber alles nicht so wirklich getestet. Das funktionierte. Also es ist schon ein bisschen länger in Benutzung gewesen, aber noch nicht so wahnsinnig groß skaliert und vor allem auch nicht gegen die neue Virtualisierungslösung. Und wir wussten auch in einigen Bereichen nicht, wie lange wir tatsächlich brauchen zu migrieren. Also wir konnten nicht für jedes Stück Software, was bei uns gelaufen ist, sagen, naja, das ist kein Problem, ich ziehe es halt mal eben von da nach da um und es läuft genauso wie vorher. Wir haben viele Tests gemacht, aber wir haben bei einigen Tests festgestellt, dass Xen schneller gewesen wäre. Und wir wussten nicht, gibt es noch irgendwo Software bei uns im Betrieb, wo genau das mit passiert. Und wir wollten auch ein bisschen Spaß haben. Ich meine, so mit 150 Leuten mal eben sowas zu machen in 3 Tagen macht enorm viel Spaß. Vielleicht auch das ein ganz guter Grund dafür, sowas mal einfach auszuprobieren. Auch um davon wegzukommen, wenn ich sage, so, das funktioniert nicht, der Entwickler sagt so, na klar, auf meiner Maschine tut's. Wie ich vorhin schon erwähnte, ich will dem Entwickler halt die Chance geben zu sagen, hey, das funktioniert auch bei euch in der Infrastruktur. Also hier sind die Maschinen, die habe ich mir erstellt, das ist die Infrastruktur, die ihr vorgegeben habt und da funktioniert es auch. Das heißt, ich habe testbare Sachen. Ich kann die Entwickler, wenn ich sage, so, ihr arbeitet jetzt mal zusammen 3 Tage an sowas, ich kann sie mal dazu bringen, über den Tellerrand drüber hinwegzublicken, weil vielleicht sind sie mit ihrem Kram ja schon relativ schnell fertig und dann können sie mit dem Wissen, was sie gewonnen haben, anderen Teams helfen. Hat übrigens wunderbar funktioniert. Das heißt, Entwickler unterstützen andere Entwickler, Entwickler kriegen mit, wie sehen denn Umgebungen von anderen Teams aus? Also wie entwickeln die? Haben die andere Teammonitore? Wie deployen die Software? Machen die es eventuell anders als wir? Machen die es besser als wir? Und dann kann ich das wieder in mein Team zurücknehmen und sagen so, ich habe was gelernt, vielleicht sollten wir es auch mal probieren. Und wie gesagt, wir möchten, dass die Entwickler relativ viel selber machen können. Und in so einem großen Projekt kann man allen Entwicklern auf einem Schlag zeigen, wie die neue Umgebung funktioniert. Und dann kommt halt irgendwann, wenn man meint, man macht so ein Projekt, wo der Punkt, wo man sich ganz tief in die Augen guckt und sagt, naja, Termin ist Ende des Jahres für alles. Und wenn wir es jetzt machen irgendwie, wenn wir jetzt diese 500 Server umziehen wollen, sind wir soweit. Schaffen wir das zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es machen wollten? Haben wir die Ressourcen dafür da? Das heißt, haben wir genügend Maschinen da? Wir sind ja von einer Virtualisierungsstruktur von einer Virtualisierungslösung auf die nächste umgestiegen. Und wir haben natürlich nicht genauso viel freie Hardware da gehabt, wie wir belegte Hardware da hatten. Das heißt, es war klar, wir müssen innen drin anfangen, Maschinen umzubauen, dass jetzt nicht mehr plötzlich Xen-Server sind, sondern dass da VMware draufläuft. So haben wir genügend Ressourcen, dass wir ein bisschen Puffer haben und hinterherkommen können, wenn wir es zu dem Zeitpunkt machen wollen. Können wir sicherstellen, dass das unsere automatisierte QA, die wir haben, sowohl auf der neuen als auch in der alten Umgebung funktioniert? Das heißt, wenn ich irgendwas migriere von links nach rechts, klappen dann meine ganzen Sachen, die ich habe, noch. Wie gesagt, man guckt sich dann ganz tief in die Augen, man fragt bei ein paar Teams nach und sagt dann, okay, verschieben es mal 2 Wochen nach hinten, dann funktioniert es aber auf jeden Fall. Dann sollte man natürlich das Management nicht vergessen. Also das ist so, ich meine, wir haben halt 600 Mitarbeiter insgesamt, davon sind ca. 200 in IT. Und wenn ich sage, ich nehme jetzt mal ein Drittel der kompletten Mitarbeiterzahl und mache mit denen mal 3 Tage irgendein Camp, also irgendwas Schönes, was Spannendes, dann will das Management natürlich wissen. Weil das heißt auch, dass 3 Tage lang eventuell kein Geld verdient wird. Das heißt, dass 3 Tage nicht weiterentwickelt wird an Produkten. Das heißt, es kann sein, dass einige Produkte, an denen die auch schnell benötigt werden, dass sie ins Hintertreffen geraten. Das war auch die Entscheidung, warum wir gesagt haben, die SEPA-Gruppe, die macht nicht mit, weil die haben was Wichtigeres zu tun. Wir haben ein relativ gutes Management, muss ich sagen. Die waren halbwegs begeistert von der Idee. Also sagen wir so, dieses 1500 Server umziehen war tatsächlich ein strategisches Ziel für unsere IT. Das heißt, wir mussten am Ende des Jahres damit fertig sein. Und natürlich, wenn das hilft, wenn man sagt, man hat eine gute Idee und das sind die Benefits halt, wir kriegen die Entwickler näher an die Architektur daran, wir schaffen es, dass die Entwickler ihre Sachen selber machen können, dann sagt meistens auch das Management nicht wirklich Nein dazu. Sie sagen aber natürlich, okay, die 3 Tage habt ihr und also mehr gibt es erstmal nicht. Und was wir so machen, wir haben jeden zweiten Freitag bei uns im Monat, gibt es sowas, nennt sich Scout IT Day. Das heißt, das ist so unsere Google 20%, also das sind so Tage, an denen wir an Projekten arbeiten können. Das heißt, von da kam auch zurück, wir geben euch die 3 Tage, aber dafür macht ihr bitte irgendwie die restlichen IT-Days, die es dieses Jahr noch gibt, arbeitet ihr auch daran. Das heißt, wir geben euch Zeit, wir nehmen euch aber auch wieder Zeit, wo ihr was anderes gemacht hättet. Ja, Produkte. Ich meine, wir arbeiten agil, wir haben 20 Teams, die an mehr als 20 verschiedenen Produkten arbeiten. Das heißt, wir haben auch irgendwie ein paar Produktowner, Produktmanager. Die müssen das natürlich auch irgendwo in ihren Release-Plan reinkriegen. Die haben normalerweise einen Plan und sagen, ich muss dann und dann mein neues Produkt fertig haben. Und jetzt kommen wir daher und sagen so, ja, aber wir hätten gerne 3 Tage lang irgendwelche Entwickler von euch. Ich glaube, wenn die Nein gesagt hätten, dann hätte auch das Management ja nicht viel genutzt. Aber auch da konnten wir tatsächlich mit den guten Gründen, die ich vorher genannt habe, überzeugen. Und wir haben ihnen auch erzählt, pass auf, ihr könnt hinterher schneller entwickeln, weil ihr halt diese ganzen Wartezeiten nicht mehr habt. Weil halt dieses so, ich brauche mal neue Rechner, ich muss mal hier was Neues machen, was immer ein Ticket wert war oder 2 Tickets wert war. Das heißt, man muss dafür nicht nur auf eine Person warten, sondern direkt auf 2 Personen warten. Das ist alles weg, ihr könnt schneller entwickeln. Wir geben euch mehr Macht, das heißt, ihr könnt auch da ein bisschen besser arbeiten. Und das hat dann wohl überzeugt und die haben gesagt, okay, die 3 Tage machen wir. Wie gesagt, außer 1, 2 Teams, die es nicht gemacht haben, weil es da auch nicht anders ging. Und das heißt aber auch, wenn man ihnen früh genug Bescheid gibt, dann können die es auch in einen Release-Plan einarbeiten. Das heißt, das stört dann nicht mehr ganz so sehr. Man sollte ihnen nicht so 2 Tage vorher Bescheid sagen. Auch nicht 2 Wochen, also ein bisschen länger im Vorlauf wollen die auch schon haben, normalerweise. Und dann plant man halt. Das heißt, wir haben geguckt, so teilen wir da jetzt eigene Teams ein für. Also sagen wir, okay, ihr 20 Entwickler macht das, ihr 20 Entwickler macht das, ihr 20 Entwickler macht das und Produktion macht was ganz anderes. Oder sagt man einfach, okay, ihr als Entwicklerteam, ihr kennt euch so gut, arbeitet ihr mal zusammen und wir aus der Produktion leisten ein bisschen Support. Welches Ziel haben wir eigentlich ganz genau? So ganz klar war das damals auch noch nicht zu dem Zeitpunkt. So richtig viel geplant haben wir eigentlich auch nicht, muss ich sagen. Also wir sind ja eine agile Firma, das heißt, wir haben so... Das ist 1, 2 Mal durchgespielt, wir haben 1, 2 Testläufe gemacht und gesagt, das funktioniert wahrscheinlich so ganz wunderbar. Und lass die Teams erstmal mit ihrer Software klarkommen. Das hilft uns schon, da müssen wir uns nicht darum kümmern irgendwie. Die kommen schon auf uns zu, wenn es nicht mehr funktioniert. Oder wir auf sie, wenn wir merken, das fällt aus dem Monitoring raus und es funktioniert nicht mehr. Das hat dennoch ungefähr genauso viel Zeit gekostet wie überzeuge das Management oder überzeuge die Product Owner, dass es funktioniert. Und dann fragt man sich halt, sind wir schon da? Also man ist jetzt ein bisschen näher dran irgendwie, es sind noch 4 Wochen bis zum Event, den man geplant hat. Und dann schaut man sich nochmal ganz tief in die Augen. Kennt man ja beim Berliner Airport, da haben sie es wahrscheinlich auch sehr oft gemacht. Man legt jetzt erst den Zeitpunkt fest, jetzt waren wir uns aber, relativ sicher, dass wir es tatsächlich zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es haben wollen, auch schaffen werden. Das heißt, hier haben wir jetzt auch die Teams eingeteilt, wir haben gesagt so, alle, die in IT-Produktion arbeiten, machen halt Support. Die ziehen, wenn es geht, gar nicht selber Maschinen um, sondern rennen rum, unterstützen alle Teams dabei, die ganzen Entwicklerteams. Wer beantwortet Fragen? Wenn ich Datenbanken umschieben muss, dann brauche ich natürlich auch Datenbank-Admins da, die mir dabei helfen irgendwie, weil da habe ich als Entwickler halt keine Rechte drauf auf die Datenbanken, da darf ich nicht wahnsinnig viel selber machen. Wenn Schwierigkeiten auftreten, wer löst mir diese Schwierigkeiten? Das heißt, ich stelle fest, ich ziehe mit meiner kompletten Software um und es funktioniert überhaupt nicht. Ist Gott sei Dank nicht vorgekommen, aber hätte ja passieren können. Und sagt dann, okay, wir sind noch nicht ganz da, aber in 4 Wochen machen wir das. Für Produktion hieß es halt irgendwie, ist unsere Infrastruktur eigentlich bereit? Wir wollen Self-Service, wir haben für den Self-Service selbstgeschriebene Software. Jetzt ist so der Moment, wo man sagen sollte, das testet man auch mal ein bisschen größer. Nicht nur, ich lege mal eben 2 Maschinen an oder 3 Maschinen an, sondern ich lege mal auf einen Schlag 10 Maschinen an. Das hat prompt nicht funktioniert. Da haben wir festgestellt, unsere Software hat tatsächlich ein Problem damit. Das kann sie auch immer noch nicht. Ich kriege nur vier Maschinen gleichzeitig gebootet, ist ein bisschen doof. Sind die Tools einfach genug? Weil wir wollen ja allen Leuten ermöglichen, dass sie sich möglichst einfach Maschinen selber erstellen können, dass das Monitoring funktioniert und so weiter und so fort. Und das alles, ohne dass ich wirklich viel machen muss. Das heißt, wir haben in der Zeit auch relativ viel getestet. Das, was wir einsetzen wollen, ist es tatsächlich, kann ich das jedem begreiflich machen? Sind es zu viele Handgriffe? Wie kann man es einfacher machen? Also da haben wir noch relativ lange dran geschraubt an einigen Sachen. Und was uns auch zu dem Zeitpunkt erst eingefallen ist, Ob wir es testen können, so neue und alte Welt, das haben wir tatsächlich probiert und es hat auch funktioniert. Was wir nicht getestet haben, ist, können diese beiden Welten miteinander reden, weil wir ziehen ja von einer auf eine andere Domain um. Also das heißt, wir haben komplett andere IP-Adressen, wir haben komplett andere Rechnernamen, sind da eventuell irgendwelche Firewalls zwischen, von denen wir nichts haben, von denen wir nichts wissen. Das war nicht der Fall, es hat ganz gut funktioniert, aber dann merkt man halt mal erst, wie gut oder wie weniger gut man sein Rechenzentrum kennt. Ja, was machen wir mit Entwicklerteams? Das ist ja manchmal so ein bisschen wie Katzen. Na, wie sagt man? Schäfern, Herden, Catherding, ja, im Englischen. Steuern wir die überhaupt? Also sagen wir denen, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das? Oder bitten wir den Entwicklerteam, so zieht doch einfach das um, von dem er meint, es kann umgezogen werden? Hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben einfach gesagt, macht das, was ihr machen wollt. Ihr macht bitte keine Produktionsrechner, ihr macht erstmal Development und dann macht ihr Testing. Und dann guckt ihr bitte, wenn ihr fertig seid, ob ihr anderen Teams helfen könnt. Mehr musste also halt ein paar kleine Vorgaben, so in welche Richtung sie gucken sollten. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Schwertkämpfe hatten wir auch ein paar, weil man muss doch ein bisschen warten irgendwie, wenn so eine Maschine wieder hochkommt oder eine etwas größere Funktion wieder hochkommt, um zu testen, ob alles wieder da ist. Dann hat man halt nicht viel zu tun. Und wie ich sagte, man legt das Ziel fest. 3 Tage, 500 Maschinen. Mit allen Leuten, die da sind. Die 3 Tage, weil mehr Zeit haben wir halt nicht bekommen. Die 170 Leute, 150 Leute und dann die Produktion dazu, weil mehr Leute haben wir halt nicht bekommen. Und man weiß ja, wenn man mehr Leute drauf schmeißt, geht es auch nicht unbedingt schneller. Und die 500 Server war einfach eine Zahl. Wir haben geguckt, wie viele haben wir ungefähr. Es sind 1500 Server. Nehmen wir mal ein Drittel davon. Man soll sich halt etwas unrealistisches Ziel suchen. Ja, wir wären noch mit 400 Maschinen zufrieden gewesen. Aber 500 Maschinen ist eine schöne runde Zahl, kann man gut mitrechnen. Und dann ist ein Drittel weg von dem, was wir haben. Was zum Umzug mit dazu zählt, ist, das brauche ich hinterher nicht mehr, ich schmeiße es weg. Das heißt, es sind auch Maschinen dabei bei den 500, die nicht migriert worden sind, sondern die einfach ausgeschaltet worden sind. So 3 Wochen vorher fängt man dann so ein bisschen mit den Vorbereitungen an. Also man muss halt dafür sorgen, dass irgendwie zu dem Zeitpunkt ein bisschen was zu essen da ist, vielleicht ein bisschen Verpflegung da ist. Dass halt tatsächlich irgendwie noch mit allen Product Ownern sprechen, dass tatsächlich irgendwie die Teams für diese 3 Tage freigestellt sind. Das Management hat noch ein paar Fragen. Eine Woche vorher gab es dann einen ganz großen Kickoff. Wo man dann sagt, wir machen jetzt alles besser und sobald ich irgendwas ändere, dokumentiere ich das auch irgendwo. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, schreibe ich saubere Bug-Reports dafür, damit andere das fixen können und es dann dokumentieren können. Wie gesagt, wir sind eine agile Firma, wir machen alles über Stories, wir machen Scrum, wir machen Kanban, wir machen das meiste über Stories und Tasks. Zu dem Zeitpunkt war auch sichergestellt, dass wir wirklich für jede dieser bei uns heißt es Funktionsgruppen, das heißt, wenn ich irgendwie was mache, sagen wir, ich habe ein paar Maschinen, die nur dafür da sind, die Suche auf der Seite zu ermöglichen, dann heißt die Funktionsgruppe eventuell Suche. Das heißt, wir haben auch für all diese Funktionsgruppen, die wir haben, Migrationsstories geschrieben. Also welche Rechner müssen von wo nach wo migriert werden, was erwarten wir, welche Rechner dann da sind. Also jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, rauszufinden, ob dieser Plan wirklich sauber ist. Ich meine, man hat ja noch ein paar Buchstaben irgendwie. Das ist jetzt so der Tag davor. Wir machen das gleiche Meeting, was wir eine Woche vorher gemacht haben, nochmal. Wir stellen halt den detaillierten Plan vor, bereit, den zu verwerfen irgendwie, falls nämlich Leute sagen, so, vielleicht ist es besser, wenn wir es anders machen. Letzte offene Fragen werden halt noch gestellt und beantwortet, hoffentlich. Und dann gibt es halt einfach ein Go. Ihr geht jetzt alle nach Hause, ihr habt jetzt alle Feierabend und morgen früh treffen wir uns und wir fangen an. Wie erkenne ich eigentlich als Entwickler, dass ich irgendjemandem Fragen stellen kann? Wir haben gelbe Westen verteilt. Das hat relativ gut funktioniert. Also das heißt, es liefen überall in den Etagen, in den Räumen, wo Entwickler sitzen, liefen halt Leute rum, die diese gelben Westen anhatten. Und immer wenn man jemanden in der gelben Weste nicht irgendwo gerade im Gespräch sah, sondern durchs Büro laufen sah oder alleine am Schreibtisch sitzen sah, ist man halt hingegangen und hat gesagt, so, ich habe da mal ein Problem, kannst du mal bitte kommen. Viele von den Leuten hatten auch tragbare Telefone dabei. Tolle Erfindung sowas. Dass man auch mal kurz anrufen konnte, irgendwie sagen konnte, hast du mal Zeit? Oder wenn du mal das nächste Mal Zeit hast, kannst du bei uns vorbeikommen, wir hätten da mal ein paar Fragen. Das, was man hier sehen kann, wir haben so ein paar Stationen eingeführt, weil wir gesagt haben, es gibt ein paar Dinge, die sollte man zentral machen. So, ich muss zum Beispiel irgendwelche Load Balancer Regeln ändern. Und das alles ohne, dass der Betrieb gesteuert wird, der normale, der noch läuft irgendwie. Das heißt, da saßen dann Spezialisten, also die bei uns auch den meisten Kram, bei uns zum Beispiel das meiste, was Load Balancer betrifft, machen und haben halt mit den Teams zusammen diese Load Balancer Regeln zum Beispiel umgezogen oder neue Virtual Hosts eingerichtet oder. Die waren dann alle mit irgendwelchen Zettelchen markiert. Was wir festgestellt haben, ist, wir haben uns ein paar Mal in die Augen geguckt und gesagt, so klar schaffen wir das. Wenn jetzt aber tatsächlich Leute anfangen zu migrieren, also wirklich 150 Leute dran arbeiten, das geht manchmal ganz schön schnell. Und wir haben festgestellt, das, was wir dachten, dass es fertig ist, was wir auch schon ein bisschen nass getestet haben, es war halt, naja, reale Last ist immer was anderes als das, was man synthetisch drauf gibt. Und wir haben festgestellt, dass plötzlich Maschinen verschwinden. Also sie waren zwar angelegt, sie waren auch physikalisch da, also liefen auf dem VMware-Server, sie tauchten aber nicht im DNS auf, sie tauchten in keiner Übersicht auf. Das ist so, ja, Lasttest ist halt immer ein bisschen was anderes als die Realität, leider. Das heißt, so Infrastrukturprobleme, das war das, was wir am ersten Tag am meisten mitzukämpfen haben. Uns gefragt, wo die herkommen. Wir haben es halt noch nicht ganz rausgefunden. Wir wissen, ein Knackpunkt ist das, was ich gerade erzählt habe, wir können nicht mehr als 4 Maschinen gleichzeitig booten. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so ein, zwei Sachen, einfach Maschinen in irgendwelchen Übersichten nicht mehr aufgetaucht sind. Das hat die Teams natürlich ein bisschen gestört, weil ich mache irgendwas und es hat vorher funktioniert, das ist nämlich die zweite Maschine und die ist plötzlich nicht da. Fragt man sich, was habe ich falsch gemacht? Das ist ein zweiter Zettel. Wir sind sehr agil, wir machen keine neuen Zettel, wir korrigieren die dann einfach. Da stand man eh drunter. Und abends setzt man sich dann wieder zusammen, guckt sich in die Augen und sagt so, okay, was ist denn irgendwie jetzt schlecht gelaufen heute? Was ist gut gelaufen? Was müssen wir ändern, damit es morgen besser läuft? Was wir festgestellt haben, was unheimlich schlecht läuft, wenn man so große Projekte macht, an der Infrastruktur rumzuspielen, während andere Leute gerade versuchen, diese Infrastruktur zu nutzen. Nicht machen, ist nicht gut. Das war so einer der Gründe für Probleme, die wir hatten. Das ist schön, wenn sich ein Team hinsetzt und sagt so, wir wissen, dass wir noch ein paar Probleme mit haben, wir möchten diese Probleme lösen. Es ist echt dumm, wenn sie es machen, während andere Leute arbeiten. Was auch aufgefallen ist, wenn ich was von links nach rechts umziehe, plötzlich eine andere Domain habe, habe ich eventuell im Code Stellen, wo die alte Domain referenziert ist. Ich müsste auf die neuere, müsste ich halt irgendwie, wenn es nicht über Config machen kann, an den Code dran. Bildinfrastruktur immer zuerst umziehen. Es ist nämlich ziemlich blöd, wenn die Teams da stehen und sagen so, jo, jetzt habe ich das geändert, aber ich kann es nicht bauen, weil unsere komplette Bildinfrastruktur nicht bereit ist, weil die gerade irgendjemand migriert. Hätte man vielleicht vorher machen sollen, hätte man sagen sollen, das ist Infrastruktur, Infrastruktur muss vorher stehen. Wenn wir es jetzt nochmal machen würden, ja, würden wir es wahrscheinlich machen. Es gab zu wenig zu trinken, ist sehr stark bemängelt worden irgendwie. Es gab keine Süßigkeiten, haben auch sehr viele Leute bemängelt. Aber das sind so die kleineren Probleme. Das heißt, im Großen und Ganzen war es relativ positiv. Wir haben über 300 Server migriert am ersten Tag, da hätte keiner mit gerechnet. Und dazu erster Tag 100 Stück irgendwie, sind wir gut. Na gut, man nimmt natürlich das, was am einfachsten ist. Also man spart sich so große Sachen wie Datenbanken oder irgendwas, wo komplexe Abhängigkeiten zwischen sind, natürlich ein bisschen länger auf. Wir haben Teams gehabt, die am ersten Tag fertig waren mit ihrer Infrastruktur. Wir haben Teams gehabt, die gar keine Infrastruktur haben. Unsere Mobile-Teams zum Beispiel, die für die Entwicklung der Telefonapplikationen zuständig sind, die sie einfach irgendwo zugesetzt haben und gesagt haben, so, hey, das ist cool, da haben wir auch Bock dazu. Wir haben unsere Dokumentation relativ gut getestet, weil wir ein, zwei Manager hatten, die gesagt haben, ich will jetzt auch mal. Und wirklich aus dem Management Leute sich hingesetzt haben und Infrastruktur umgezogen haben. Das hat sogar funktioniert. Das heißt, so schlecht kann die Dokumentation gar nicht gewesen sein, so schlecht können die Tools auch nicht sein. Und man macht natürlich ein paar Entscheidungen dann, man trifft ein paar Entscheidungen. Wie schon gesagt, keine Produktivmaschinen umziehen, weil die ersten Teams wollten damit anfangen. Wir haben gesagt, so, wir testen gerade, ob wir solche Sachen ohne Downtimes hinkriegen. Lass uns das erstmal testen und nicht direkt in Produktion machen. Vielleicht funktioniert es ja doch nicht ohne Downtime. Wir haben Entwickler gefunden, die gesagt haben, so, wenn ihr gerade mit den Tools arbeitet, ihr seid alles nicht wirklich Entwickler, wir können euch dabei helfen. Das heißt, also, da sind ein paar Entwickler gekommen, die fertig waren und haben gesagt, wir gucken, dass wir die Infrastrukturprobleme mit euch lösen können. Ja, und dann haben wir gesagt, wir machen einfach so weiter, der Rest hat ja funktioniert. Diesmal gab es auch ein bisschen mehr Clubmate. Ich verstehe es zwar nicht, also ich bin, glaube ich, Admin, ich bin auf einer alten Schule, ich laufe auf Kaffee, aber bei uns die Entwickler, es kommt relativ gut an. Das heißt, am zweiten Tag dafür gesorgt worden, dass genügend Verpflegung da war. Es gibt Süßigkeiten, es gab Chips und sowas, also auch mal was, so Nervennahrung für zwischendurch. Wir haben die Stationen, von denen ich vorhin erzählt habe, wo das Load Balancer Schild war, das Impediment Removal, wir haben sie ein bisschen besser verteilt. Die waren sie auf einer Etage vorher nur, wir haben sie auf zwei Etagen verteilt, also näher an den Teams dran. Und was festgestellt worden ist, diese Dinger waren stellenweise nicht besetzt. Also okay, wer da sitzt, bleibt da. Also auch wenn ein Team sagt, kannst du mal vorbeikommen, dann bitte irgendjemand mit einer gelben Weste suchen und Stationen besetzt lassen. Das hilft uns bei der Arbeit. Man stellt eigentlich fest, so, dass das tatsächlich irgendwie die härteren Nüsse mehr Zeit zum Migrieren brauchen. Wir haben relativ viel Supportanfragen gehabt an dem zweiten Tag, also massiv mehr als am ersten Tag. Am ersten Tag lief alles relativ flüssig. Was ein Plus war, ist, dass die Build-Infrastruktur am zweiten Tag dann endlich lief. Das heißt, Sachen, die am ersten Tag noch nicht gemacht werden konnten, dann gemacht werden konnten. Positiv tatsächlich in der Retrospektive hinterher, die Infrastruktur funktioniert besser, Build-Systeme funktionieren, die Entwickler arbeiten teamübergreifend. Das heißt, es sind wirklich Teams nicht nur, es sind stellenweise Teams komplett woanders hingegangen, haben gesagt, wir helfen, aber andere Teams haben sich halt gesplittet und haben gesagt, macht ihr dann mal Support, wo ihr wirklich benötigt werdet, weil ihr halt Produktionswissen habt. Wir machen den Rest schon mal bei den anderen Entwicklerteams. Was nicht so gut lief, ist irgendwie, wir hatten zu wenig Supporter, dadurch, dass Migration schwieriger wird, sind die Leute natürlich etwas länger gebunden und können nicht mehr so durch die Gebäude durchlaufen. Wir haben festgestellt, obwohl wir gesagt haben im Kickoff, wir machen das, dass die Dokumentation nicht immer unbedingt dann geändert wird, wenn Funktionalitäten sich ändern. Das heißt, wir haben sehr viele Infrastrukturtools gemacht und haben da Erweiterungen reingestrickt. Das hat sich leider in Dokumentation nicht niedergeschlagen. Das heißt, niemand wusste, dass es funktioniert, dass es besser funktioniert. Und wir haben ungefähr 100 Server migriert. Aber so eine Retrospektive ist ja dazu da, dass man sagt, wie kann man es besser machen? Oder wie kann man irgendwie dafür sorgen, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal fällt? Eine Entscheidung war, wir lassen die Infrastruktur ab sofort komplett in Ruhe. Wir wissen, dass sie nicht hundertprozentig funktioniert. Wir bauen aber nicht an der Infrastruktur rum, während die Leute die letzten Maschinen migrieren. Wir haben festgestellt, dass relativ viele Server ohne Monitoring live gegangen sind, was ein bisschen doof ist, weil wir das neue Monitoring halt auch ein bisschen Last testen wollten dadurch. Das heißt, wir haben gesagt, kein Server geht ohne Monitoring live. Teams mussten also auch nochmal in das ran, was sie vorher schon migriert hatten. Ja. Aber kommt man ganz gut leben. Dritter Tag macht sich dann leider doch ein bisschen bemerkbar, wenn man konzentriert an einer Sache arbeitet, immer an der gleichen Sache arbeitet. So die ersten Teams sind etwas müde. Es ist Wochenende, also noch nicht ganz, war Freitag irgendwie. Das heißt, es sind tatsächlich auch nicht mehr alle da, weil einige gesagt haben, ich mache mal ein langes Wochenende, weil an dem Freitag ja auch Scout IT Day war, wo man ja eh an eigenen Projekten arbeitet, wo man aber auch, wenn man Urlaub nimmt, nicht ganz so vermisst wird in seinem Team. Und es haben auch einige Teams gesagt, naja, wir sind ja fertig. Es ist Scout IT Day, wir machen mal was Eigenes. Wir wollten eh noch das und das machen. Ist ein bisschen schade, dass so die Luft rausgegangen ist am letzten Tag. Also das war halt, glaube ich, nicht halbe Leistung, aber naja, zwei Drittel, drei Viertel Leistung nur gehabt haben. Aber erstaunlicherweise sahen die Kurven plötzlich extrem gut aus und wir waren fertig mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Also irgendwann mittags hieß es, okay, wir haben jetzt 500 Server erreicht, womit auch keiner wirklich gerechnet hätte, nachdem wir am Tag davor nur 100 Server migriert hatten. Das heißt, wir haben einige von den Entscheidungen vom Vortag ein bisschen umgestoßen. Wir sind ja agil. Gesagt, wer will, kann jetzt doch Produktionsmaschinen migrieren. Wer Produktionsmaschinen migrieren will, bleibt zwei Wochen irgendwie im Alarming drin. Das heißt, wenn das Ding nicht funktioniert, werdet auch ihr nachts rausgeklingelt. Und dann bitte irgendwie mit dem Operations-Menschen reden. Das hat tatsächlich Teams sich davon abgehalten. Die haben gesagt, so klar, okay, für zwei Wochen gerne. Wir wollen, dass wir komplett umgezogen sind. Und wir haben ihnen gesagt, es gibt keine Garantie, dass die Alarme funktionieren. Weil das war ja eine Monitoring-Infrastruktur, erstmal testen. Funktioniert denn das, wo wir uns das gedacht haben? Also wir haben den Teams auch gesagt, es kann passieren, dass euer Zeus einfach euch um die Ohren fliegt und wir kriegen es nicht mit. Das sei nicht gut drauf. Aber unter den Bedingungen haben tatsächlich ein paar Teams gesagt, naja, also dass jetzt alle 8 Server gleichzeitig nicht mehr funktionieren, glauben wir nicht. Das Risiko gehen wir ein, irgendwie machen wir. Das heißt also, dass Teams schon auch gesagt haben, von sich aus gesagt haben, wir machen mehr, als wir eigentlich machen müssen, wir machen mehr, als wir eigentlich machen wollten. Dann zwei Wochen danach gab es eine große Abschlussretrospektive. Haben wir geguckt, was so unsere größten Probleme waren. Das, was wir schon gemerkt hatten, irgendwie auf der so auf den täglichen Retrospektiven, ist halt nicht an der Infrastruktur rumfummeln. Wir waren uns zu sicher, dass das alles funktioniert. Dokumentation und Tools stimmen nicht überein. Aber das allergrößte Problem, was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, die IT-Produktion hat danach aufgehört. Also wir haben gesagt, wir haben es diese 3 Tage lang gemacht. Wir haben 3 Tage lang Support geleistet. Und wir machen jetzt das, was wir sonst auch, also wir arbeiten jetzt normal weiter. Wenn die Teams gesagt haben, hey, das war so klasse, wir haben so viel geschafft in der Zeit, wir wollen jetzt weitermachen. Das heißt, wir hätten Entwickler, nicht alle, aber wir hätten etliche Entwickler, die gerade ein bisschen Leerlauf hatten, hätten wir noch haben können. Die hätten uns, mitgeholfen, weitere Maschinen umzuziehen. Da haben wir tatsächlich in der Produktion den Fehler begangen, zu sagen, na, die 3 Tage waren toll, wir haben unser Ziel erreicht. Wir machen jetzt auch normales Arbeiten weiter und kümmern uns dann irgendwie später um die weiteren Maschinen. Also hat auch keiner mit gerechnet. Alle hätten gedacht, so, na gut, jetzt haben es 3 Tage lang alle gemacht und dann machen sie mit dem normalen Kram weiter. Aber nein, es gibt dann Leute, die sagen so, hey, ich will das fertig kriegen, das macht Spaß. Ich will die neue Umgebung näher kennenlernen. Lass uns weitermachen, ich brauche aber Support. Und den konnten wir zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr leisten. Die sagen, machen wir nicht mehr so. Aber wir waren auch relativ gut an einigen Stellen. Also es ist noch relativ viel nachmigriert worden. Es hat allen irrsinnig viel Spaß gemacht. Also ich kann sowas echt mal empfehlen. Wer eine große Menge an Leuten hat, macht mit den Leuten allen zusammen mal was. Das ist, man lernt Leute besser kennen, man merkt, wie große Teams zusammenarbeiten können. Das macht irrsinnig viel Spaß. Wir waren uns danach auch sehr sicher, okay, wenn wir jetzt 500 Server in 3 Tagen schaffen, die restlichen 1000 Server schaffen wir jetzt auch noch im nächsten halben Jahr. Nicht mehr ganz halbes Jahr. Haben wir auch nicht ganz geschafft, okay, aber wir waren nah dran, wir waren wirklich sehr nah dran. Und auch 2 Wochen später, was wir wirklich gemacht haben, wir wussten, zu dem Zeitpunkt funktioniert die Infrastruktur komplett, also diese Probleme, die wir vorher gesehen haben, haben wir nicht mehr gehabt. Und wir wussten, unser Monitoring funktioniert tatsächlich, funktioniert auch von Anfang an so zuverlässig, wie wir uns gewünscht haben. Alarming hat funktioniert. Ja. So, was lernt man daraus? Einfach mal machen funktioniert erstaunlich gut manchmal. Also es war ja jetzt nichts, wo wir gesagt haben, so, das planen wir jetzt ein halbes Jahr im Voraus, sondern es kam die Idee, lass uns das mal machen. Und 6 Wochen später haben wir es gemacht. Und innerhalb dieser 6 Wochen war halt irgendwie Überzeugungsmanagement, wir überzeugen irgendwie die ganzen Product Owner, dass das funktioniert. Wir versuchen die Teams zu überzeugen, dass sie da was von haben, dass sie da Spaß dran haben werden. Also das heißt, wir hatten auch keinen wirklich wahnsinnig großen Aufwand vorher, das zu planen. So, das meiste, was vorher geplant werden musste, waren tatsächlich Absprachen auf verschiedenen Management-Ebenen. Die Teams waren sofort da. Man muss ihnen halt was bieten und sagen, okay, wenn ihr das macht, dann habt ihr hinterher folgenden Vorteil. Man kann nicht sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Das wäre, glaube ich, nicht wahnsinnig gut gegangen. Leute lassen sich begeistern, wenn man ihnen vorher erzählt, was für sie hintenbei rausfällt. Leute überraschen auch immer wieder. Also was es uns gebracht hat, wir haben eine neue Infrastruktur, also IT-Produktion, wir haben eine neue Infrastruktur, wir haben verbessertes automatisiertes Monitoring und haben es getestet. Wir sind einen Schritt weiter zur Automatisierung hingekommen, die wir machen wollen. Also das ist, wir sind am Punkt angekommen, wo wir sagen, jetzt haben wir was Stabiles als Grundlage. Darauf können wir jetzt weiter aufsetzen, Automatisierung. Wir haben einen selbstverantwortlichen Betrieb, das heißt, da ist niemand mehr da, wo wir ein Ticket stellen müssen und sagen müssen, mach mal einen neuen Server, das können wir jetzt alle selber machen. Und wir haben festgestellt, so Lasttests sind enorm wichtig und wir müssen mal rausfinden, wie wir vernünftige Lasttests abbilden können. Also eine der etwas härteren Nüsse, für die wir jetzt ja Zeit haben, wo die Entwickler ihre Maschinen selber provisionieren können. Für die Entwicklung, das ist dann halt nicht mehr der Fall. Sie müssen halt nicht mehr irgendwo betteln gehen und dann gesagt kriegen, so ja, können wir gerne machen, dauert aber noch ein bisschen, wir machen gerade wichtigere Sachen, sondern sie können sich ihre Maschinen tatsächlich selber zusammenschneiden. Dadurch, dass sie Graphite haben, haben sie ein verbessertes Monitoring. Das heißt, sie können also alle Daten, die ihnen gerade einfallen, irgendwo reinschmeißen, können die an Dashboards hinterher wieder ablesen, können Trends ablesen. Sie haben massiv kürzere Turnaround-Zeiten, weil sie halt ihre Infrastruktur selber provisionieren können. Und sie sind dadurch natürlich um einiges eigenständiger geworden. Was wir auch gelernt haben, dass Leute tatsächlich zu relativ unkonventionellen Lösungen neigen, die erstaunlich gut funktionieren. Dass manche Leute echt tolle Ideen haben und sagen, so, wenn das so und so nicht funktioniert, ich hätte mal, lass mal ganz kurz probieren und das tatsächlich dann eine Stunde später läuft und funktioniert. wo vorher tatsächlich ein Team dran gesessen hat und eine Woche gebraucht hat, um es überhaupt ins Laufen zu bekommen. Was auch festgestellt haben, Leute übernehmen irrsinnig gerne Verantwortung für irgendwas. Also die dann einfach gesagt haben, ey, wenn ihr gerade keine Zeit da und dafür habt, also sagen wir, um das Monitoring zu verbessern oder um halt die Probleme mit Monitoring zu debuggen, da setzen wir uns jetzt mal dran. Auch wenn wir gar keine Ahnung von haben, aber ihr habt ja Dokumentation. Und damit hat man Dokumentation getestet. Man hat Leute, die sagen, hey, wir wollen, dass es funktioniert, wir machen es. Und auch wenn dann die konventionell, auch wenn dann die Ideen nicht so gut funktionieren wie hier, irgendwie macht ja nichts, dann gehen wir halt nochmal dran, wir sind ja ein bisschen agil. Also, aber Hauptsache, jemand sitzt da und sagt, ich will es jetzt schaffen, ich will, dass es funktioniert. Probleme im Nachhinein haben wir tatsächlich keine gehabt eigentlich. Also ja, Monitoring, das Alarming hat noch ein bisschen geflackert hinterher. Es war auch nie ganz klar irgendwie, was welche Alarmingstufen bedeuten, also wer dann welche Alarme kriegt. So Ops ist so ein bisschen ertrunken in irgendwelchen Notifications. Man ist halt nachts mal aufgeweckt worden, weil Isinga gesagt hat, ich kann mich gerade selbst nicht finden. Und dann einen Alarm rausschickt, was dann noch funktioniert hat aus irgendwelchen Gründen. wir würden ein paar Dinge heute anders machen. Also wir wissen jetzt, dass Bildinfrastruktur nicht umsonst Infrastruktur hinten dran hat. Also sowas sollte vorher stehen. Wir würden vielleicht die Teams auch ein bisschen anders einteilen. Also weil wir hatten Teams, wo man gemerkt hat, die haben noch nicht sehr oft so gearbeitet, noch nicht sehr oft irgendwie. Also ihnen war gar nicht bewusst, wie unser Rechenzentrum funktioniert. Und andere Teams, die haben das Wissen schon, die wissen grob, wie die Rechner funktionieren, wo die Rechner bei uns stehen, wie die Dimensionierung funktioniert. Das heißt, wir würden da wahrscheinlich ein bisschen besser mischen, dass nicht irgendein Team relativ hilflos dasteht und sagt so, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wissen wir nicht genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hätten wir vorher auch alles nicht gewusst. Also das weiß man, glaube ich, dann erst, Entschuldigung, wenn man es wirklich gemacht hat. Ja, ich wäre fertig. Fragen? Die Frage war, wann der Point of No Return war, das heißt der Zeitpunkt, wenn wir nicht mehr abbrechen konnten. Ich würde sagen, so nach den ersten 20 Servern. Nein, also ich glaube, der Point of No Return war in dem Moment gekommen, wo wir angefangen haben, die ersten alten Xen-Hosts abzuschalten und zu migrieren auf VMware-Hosts. So der innerliche Point of No Return ist eigentlich schon vor der Aktion gewesen. Aber sobald die neuen Provisionierungstools da waren, ging es eigentlich nicht mehr wirklich zurück. Die Frage war, wie weit wir unseren normalen User-Support eingebunden haben und weil wir ja auch Produktionsmaschinen migriert haben. Haben wir eigentlich nicht. Also wir haben weder den User-Support eingebunden, noch, die wussten nicht Bescheid, wir haben aber auch ganz am Anfang gesagt, wir machen keine Produktionsmaschinen. Dass hinterher doch welche dazu gekommen sind, dass irgendwie Teams gesagt haben, wir wollen jetzt aber auch die Produktionsmaschinen machen, da haben wir uns halt darauf geeinigt, okay, dann sagt bitte Bescheid. Also sagt dem User-Support, wir haben es geändert. Also schreibt denen halt ein Ticket, wir haben an unserer Infrastruktur geändert, wenn Anrufe kommen, bitte meldet uns bei euch. Und wir haben halt die Teams mit ins Alarming aufgenommen. Aber wir haben das war quasi so der große Test, schaffen wir es, Teile der Infrastruktur umzuziehen, ohne dass irgendwie Dienste down sind. Um halt hinterher zu gucken, wie kriege ich halt unsere große Infrastruktur umgezogen. Aber auch da haben wir festgestellt, wir müssen den User Support gar nicht einbinden, das lief dann relativ flüssig bei den meisten Sachen. Die Frage war so nach Mitnahmeeffekten, glaube ich. Also ob wir festgestellt haben, wir brauchen ein paar Sachen nicht mehr. Ja, durchaus. Weil dann es gab Teams, die haben dann irgendwie gesagt, wir fangen jetzt mit der Gruppe an, mit dieser Funktionalität an. Und dann feststellt man, was macht denn das eigentlich? Also wir wissen ganz genau, da hat das und das Team mal dran gearbeitet, aber die Software, um halt ihre Software zu supporten, aber die Software gibt es ja gar nicht mehr. Also ja, es war auch relativ viel Aufräumerei dabei. Also wie gesagt, was ich auch sagte, bei diesen 500 Servern waren ja nicht nur Sachen, die von links nach rechts migriert worden sind dabei, sondern auch Sachen, wo wir festgestellt haben, das brauchen wir gar nicht mehr. Was kann dann welche? Ich glaube, richtig migriert hatten wir 400 Maschinen, weggeworfen haben wir 100 Maschinen ungefähr.
Wie stellt ihr jetzt sicher, dass sowas jetzt nicht nochmal passiert, wenn quasi jeder sich seine eigenen VMs erstellt, die er aufräumt?
Die Frage war, wie wir sicherstellen, dass das halt auch, dass die Infrastruktur nicht vollläuft, glaube ich irgendwie, weil Leute jetzt ihre eigenen Maschinen. Ja. Wie stellt man sicher, dass gemeinsam genutzte Festplatten nicht volllaufen? Gut, man kann Quotas drauf machen. Das ist immer so die hässlichste Art und Weise, wie man sowas machen kann, weil man sagt, das ist ein hartes Limit, da kommst du nicht drüber, auch wenn ich vielleicht nur 2 Tage drüber müsste oder sowas. Ich glaube, das meiste ist gesunder Menschenverstand, indem wir den Teams sagen, irgendwie übertreib's nicht. Wir merken auch, die Teams kommen, die sagen halt so, wir hätten jetzt hier was, Elasticsearch, wir hätten ganz gern 32 Gigabyte pro Maschine irgendwie oder mehr. Man sagt so, das ist nicht so toll, wenn wir es irgendwie automatisiert auf den Servern einrichten, weil dann können wir es nicht wirklich platzieren. Dann guckt man halt zusammen hin, wo es am besten hinpasst. Klappt bis jetzt ganz gut. Development ist relativ voll. Also so die Testumgebung ist in Ordnung, Produktionsumgebung ist in Ordnung. Development kommt immer ab und zu mal jemand, der sagt so, könnt ihr mal Maschinen, die ihr echt nicht mehr braucht, wieder ausschalten oder wegschmeißen. Aber es geht so halbwegs. Die Frage war, wie lange die Meetings gedauert haben. Wir machen agile Softwareentwicklung, wir machen auch das ganze Operating Service agil. Und agil hat eine unheimlich hohe Meetingdichte, hat aber sehr kurze Meetings. Das heißt, die Retrospektiven, diese nach 2 Wochen, die hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Die Tagesretrospektiven waren so eine halbe Stunde ungefähr und die Kickoff-Meetings auch 3/4 Stunde ungefähr. Also es war nichts, was wirklich lange gedauert hat. Gut, dann sage ich danke. Viel Spaß noch.